Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Also man kann kostenlos parken. Samstag, Sonntag ist immer kostenloses Parken in der Parkgarage. Man braucht nur eine Karte bei der Einfahrt zu ziehen und dann bei der Ausfahrt nochmal reinzustecken und gleich rausfahren. Ich möchte nicht fragen, wir haben vor 2-3 Monaten etwa angefangen, einmal in der Woche ein Wort der Woche per E-Mail zu senden. Ich möchte jetzt nicht fragen, wer das bekommen hat diese Woche oder gelesen hat, sondern möchte fragen, wer das nicht bekommen hat und gerne dieses Wort der Woche regelmäßig auch bekommen möchte, kann uns nachher kurz seine E-Mail-Adresse vielleicht durchgeben, wird man die E-Mail-Adresse auch aufnehmen und beim nächsten Mal auch mit auf der Verteilerliste haben. Von diesem Wort der Woche diese Woche möchte ich 2 Verse nur vorlesen. Was Jesus in Johannes Evangelium seinen Jüngern sagt, Johannes 13, Verse 34, 35. Das Wort der Woche ging um Liebe und Einheit. Jesus sagt seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dann bittet er seinen Vater, das lesen wir in Johannes 17, Vers 11, um die Einheit. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Und da wollte ich eins sagen, in dem Wort der Woche habe ich erwähnt, dass wir natürlich diese Liebe und Einheit untereinander von uns aus nicht bewirken können. Und wir haben das beste Bild bekommen, als wir als Gemeinde untereinander, wir sind Glieder in einem Leib und unser Haupt ist Jesus. Und wenn wir in ihm eins sind und mit ihm in Liebe sind, da werden wir automatisch Einheit und Liebe untereinander haben. Ich habe mich unterhalten im Laufe der Woche mit Bernhard kurz und da haben wir das Beispiel erwähnt. Wenn wir jetzt anschauen, 2 Hände und 2 Beine sind 4 Glieder. Die sind miteinander direkt nicht verbunden. Die können auch miteinander nichts machen. Und die können sich auch gegenseitig nicht helfen, es sei denn, die sind mit einem Haupt, einem und dem gleichen Haupt verbunden. Wenn die eine Hand abgetrennt ist, dann funktioniert nichts mehr. Also das Geheimnis bleibt darin, dass wir als Glied im Leib Christi mit dem Haupt verbunden sind. Und das bewirkt die Einheit untereinander, dass wir die Einheit haben und die Liebe haben. Und da hat uns auch verraten, wie wir auch diese Einheit und Liebe haben können untereinander zu ihm, indem wir in seine Nachfolge wandeln. Immer intimere Beziehung zu ihm haben. Wir starten jetzt mit unseren beiden Themen. Das Thema Geben des Zehnten. Ich habe hier ein paar Gedanken aufnotiert. Lass mal uns das anschauen. Ich habe anfangs gesagt, Thema der Zehnte seit Jahrtausenden. Ob das Juden oder Christen, in welchem Jahrtausend, Jahrhundert, das ist immer aktuell und wird aktuell bleiben. Und lass uns mal anschauen, was die Bibel eigentlich uns so allgemein über den Zehnten berichtet. Zum ersten Mal in der Bibel finden wir den Ausdruck der Zehnte bei Abraham. Im 1. Mose, Kapitel 14, Vers 18 heißt es, aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und jetzt muss ich eins sagen, ich sehe gestern Abend, so gegen 23 Uhr, ich habe eigentlich nur Vers 20 zitiert ursprünglich. Und gegen 23 Uhr habe ich schnell in Rot markiert und Reinhold geschickt, ob er Vers 18 nicht mit einfügt. Warum? Die Bibel ist da, könnte man nur Vers 19 aufschlagen. Weil wenn wir 18 lesen und 20 auch lesen, dann können wir auch 19 mitlesen. Das ist ja kein Geheimnis, was wir hier verbergen. Aber warum habe ich eigentlich Vers 18 gleich einblenden lassen? Wir werden nachher über das Abendmahl reden. Und das Abendmahl haben wir meistens so in Erinnerung. Das erste Mal, wo wir mit dem Abendmahl angefangen haben, ist das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern. Und das ist eigentlich anders. Melchisedek, König von Salem, wir wissen das im Hebräerbrief, wird sehr ausführlich darüber berichtet, das ist Jesus, König des Friedens. Jesus kommt zu Abraham und isst mit ihm und trinkt mit ihm. Erstmals auch zur gleichen Zeit, wo wir zum ersten Mal von dem Zehnten hören in der Bibel, hören wir auch von diesem Abendmahl oder dieser Mahlzeit oder Mahl des Herrn, wo Jesus auch mit Abraham sitzt und Brot bricht und mit ihm zusammen trinkt. Könnt man Vers 19 auch? Ich lese gleich, fangen wir mit 18 an. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, hieß früher, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und Vers 20, und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das ist auch eine Verheißung. Er hat deine Feinde in deine Hand gegeben. Das ist nicht unsere Aufgabe, den hinterher zu rennen. Nächster Gedanke, mit dem Zehnten allein können wir Gott nicht gefallen. Abraham hat nicht nur seinen Zehnten gegeben, er führte ein gottgefälliges Leben. Er glaubte an ihn und tat seinen Willen. Das beste Beispiel sehen wir, als Gott ihm gesagt hat, du sollst deinen einzigen Sohn Isaac opfern. Er hat keine 10 Kinder gehabt, dass er sagt, okay, ich gebe jetzt eins. Das war eigentlich seins und alles. Also er war bereit, nicht nur den Zehnten zu geben, alles zu geben. Das werden wir auch nachher sehen, dass wir eigentlich, das ist ja keine irgendeine Steuerart, die wir hier abliefern und dann sind wir frei, mit dem Rest können machen, was wir wollen. Also das ist, der Zehnte hat immer Gott gegeben. Wir sehen das oben von allem. Es geht nicht ums Geld, von allem. Und mit dem Rest hat er das getan, was Gott ihm gesagt hat. Hebräer 11, Vers 8. Abraham glaubte fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Da sieht man diese innige Beziehung zwischen Abraham und Gott. Er sagt ihm, du gehst dahin. Er weiß, was Gott sagt, ist gut. Da geht er dahin. Du machst dich keinen Kopf. So ein Vertrauen erwartet auch Gott von seinen Kindern. Und so ein Vertrauen erwartet jeder Vater von seinen Kindern. Dann ist ein gottgefälliges Leben, ein Leben, was das Herz des Vaters erfreut. Der nächste Gedanke ist, den Zehnten Gott zu geben, ist der Wille Gottes auch für Abrahams Nachkommen. Bei Jakob sehen wir es genauso. In 1. Mose Kapitel 28, Vers 22 heißt es, und von allem, sagt Jakob, auch spricht zu Gott. Und es sind viele, viele Jahre später, als Abraham den Satz gesagt hat, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Sag auch das Gleiche, und von allem, was du mir gibst. Nächster Gedanke, wir sind alle im vollzeitlichen Dienst. Wenn wir uns den Hebräerbrief Kapitel 11 anschauen, da wird von den Glaubenshelden auszugsweise berichtet. Natürlich, der Schreiber sagt, wenn ich alle auflisten würde, da brauche ich viele Bücher. Wenn wir uns das anschauen, die Glaubenshelden, die dort aufgelistet werden, da würde man heißen, hier, Reinhold würde nicht Business Light oder eine Business, Heavy Business Leute heißt es, waren alle Geschäftsleute. Das ist auch interessant. Der Einzige, der kein Geschäftsmann, nicht im Berufsleben stand, war der Samuel. Sind alle Geschäftsleute gewesen. Da sehen wir auch in dem nächsten Gedanken Priesterschaft aller Gläubigen. Abraham, Isaac, Jakob und bis Aaron gab es keine Priesterschaft. Gab es die Priesterschaft aller Gläubigen. Auch das ist ein Gedanke, den wir auch verstehen sollen. Jesus hat die Priesterschaft aller Gläubigen wieder hergestellt. Das ist aber nicht zu dem Zeitpunkt erst, sondern das war vom Anfang an. Was ist passiert bei Aaron? Warum ist diese Priesterkaste überhaupt entstanden? Die gab es früher nicht. Das war nicht Gottes Wille. Eine Priesterkaste hat er nicht vorgesehen. Die Priesterkaste aus dem Stamm Levi ist als Strafe für den Abfall des Volkes Israel entstanden. Als Mose auf dem Berg war und er kam runter und hat gesehen, das Volk hat sich einen goldenen Kalb gebaut und dann haben sie um den goldenen Kalb herum getanzt und ihn angebetet. Und vorher haben wir das überhaupt nicht gehabt. Wir haben die Priesterschaft aller Gläubigen. Und dann mit dem neuen Bund, wo Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat, hat er gesagt, auch angekündigt beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, hat er gesagt, das ist mein Blut für euch vergossen. Das ist der neue Bund. Bis dahin hatten alle Gläubigen ihren Zehnten Gott gegeben. Das ist auch interessant. Dadurch, dass es keine Priesterkaste gab, haben sie alle ihren Zehnten Gott gegeben. Nach dem Abfall des Volkes Israel ist die Priesterkaste entstanden und dann haben wir dort auf einmal, der Zehnte geht an diese Kaste. Danach gaben sie ihn, also den Zehnten, der Priesterkaste. Im neuen Bund ist die Priesterschaft aller Gläubigen durch das Blut Jesu wiederhergestellt worden. Nun sollte Gott den Zehnten wiederbekommen. Zu dem Zehnten gibt es auch, wenn wir uns jetzt diese Gedanken anschauen, können wir eher diese drei Fragen, die ich hier aufgelistet habe, uns anschauen und auch die Antworten finden. Was bedeutet der Zehnte und wem geben wir den Zehnten? Im 1. Mose Kapitel 14, Vers 20 und dann in Mose 28, 22 heißt es, Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das heißt, alles, was wir haben und was wir sind. Dazu gehören selbstverständlich auch Zeit und Gaben und alles andere auch. Die nächste Frage, warum nur 10%? Will wir jetzt sagen, wir sind die Priesterschaft aller Gläubigen. Das bedeutet, dass wir alle Priester sind und im vollzeitlichen Dienst stehen. Da gehören wir komplett Jesus. Wie kommt man auf die Idee von Zehnten? Diese Diskussion haben wir auch immer, auch seit 2000 Jahren. Ja, Zehnte jetzt oder voll? Wir sind doch erkauft. Aber wir haben gesehen, auch bei Abraham, der war voll und ganz für Gott, nicht nur Zehnten. Und trotzdem hat er den Zehnten gegeben. 10% oder Zehnten geben wir Gott. Das gehört Gott allein. Gott, dem Vater. In den anderen 90% möchte er uns Gott leiten, führen und seinen Willen offenbaren. Wenn wir das auch meinen, dass wir hier zusammenkommen mit unserem Vater, versammelt, wenn wir in seiner Gegenwart mit ihm zusammenkommen und sein Wort studieren, beten, Gespräch mit ihm führen. Das ist eine Zeit. Wie soll ein Kind seinen Auftrag erfüllen und irgendwo hinfahren, um den Auftrag zu erfüllen, wenn er der Auftrag kommt von seinem Vater natürlich, wenn er mit seinem Vater gar nicht reden will? Der investiert gar keine Zeit. Ja, er kennt schon mal den Auftrag. Und das ist für sein ganzes Leben, jeden Tag neu, er braucht mit dem Vater gar nicht mehr zu reden. Der wird natürlich ganz andere Aufträge ausführen, aber nicht, was der Vater ihm sagt. weil der Vater eben auch jeden Tag einen neuen Auftrag hat. Vielleicht auch kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und das ist die Frage, widmen wir von allem unser Zehnten? Verbringen wir die Zeit, das mal verstehen? Wie soll ich das Herz, den Herzpuls von meinem Vater erkennen, wenn ich mit ihm nicht mal rede? Sag, Junge, ich erkläre es dir, du gehst jetzt hin, das und das und das musst du beachten. Ich weiß alles. Ja, wenn wir alles wissen, das ist natürlich für ein anderes Thema. Die letzte Frage, was bewirkt der Zehnte als Erstlingsgabe? Dass wir auch verstehen, der Zehnte, wir dürfen nicht so sehen, sag, ja gut, wir erfüllen jetzt den Auftrag und am Ende, wenn wir noch Zeit haben, redet man mit dem Vater. Zuerst. Deshalb heißt es auch Erstlingsgabe immer und nicht Letztlingsgabe. Was bewirkt das, wenn wir das tun? Zeichen des Glaubens, dass alles von ihm kommt und er unser Versorger ist. Wenn der Bauer den ersten Zehnten von seiner Früchte, von seiner Ernte Gott weiht und gibt, dann hat er Vertrauen, so wie Abraham, was wir gesehen haben, du gehst in ein Land, was ich dir zeigen werde. Und da geht er hin. So ein Vertrauen. Und wenn man den Zehnten gibt, dann weiß man, ich werde nicht vor die Hunde gehen. Ich werde nicht verhungern. Gott wird mich nicht verhungern lassen. Das ist ein Vertrauen. Und wenn wir in diesem Glauben leben, in diesem Vertrauen leben, dann wächst unser Vertrauen und wächst unser Glauben. Warum? Weil wir sehen, dass es tatsächlich so ist, dass uns Gott nicht alleine lässt. Wir werden nicht verhungern. Das ist nicht versprochen, dass wir Paläste haben werden. Aber er wird uns immer versorgen. Und mehr sollen wir nicht beanspruchen. Wenn er uns mehr gibt, um das einzusetzen, anvertraut, das ist in Ordnung. Wir sollen auch nicht faul sein und sagen, nein, das wollen wir nicht. Aber er ist unser Versorger. Wenn wir im Glauben handeln, dann wächst unser Glaube. Als zweites ist Zeichen des Gehorsams. Weil er aus unserem Zehnten einen Segen für uns machen will und somit einen Segen für die Welt. Das ist auch eine Frage, das ist sein Wille, dass wir den Zehnten geben, dass wir von allem den Zehnten geben. Und das ist auch die Frage nicht nur des Vertrauens, sondern auch des Gehorsams. Ja, machen wir, lieber Vater, wir machen das, was du sagst, will ich machen. Oder jetzt keine Lust. Hab keine Lust. Das erfordert Gehorsam und Disziplin. Wenn wir im Gehorsam leben, dann wächst auch unser Gehorsam. Dann wird das unser Lebensstil werden. Wenn wir in Ungehorsam leben, dann wird auch unser Lebensstil so werden, von Tag zu Tag. Hebräer 7, Verse 6 und 7 heißt es, der aber, der nicht von ihrem Stamm war, der nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißungen hatte. Nun ist aber unwidersprochen, dass das Geringere vom Höchsten gesegnet wird. Also der Segen kommt nicht von der Priesterkaste, kommt von Gott. Der ist der Höhere. Und wir haben keine Priesterkaste, wir sind alle Priester und Könige. Und wir sind in dieser Freiheit gerufen worden. Wir sind alle Glieder im Leib Christi. Alle haben die gleiche Position vor Gott. Und er hat den Zehnten genommen und ihn gesegnet, damit der Zehnte nicht nur uns zurück, 30, 60, 100-fach zurückkommt, sondern für die Welt. Deshalb ist auch die Reihenfolge, na gib mir, dann werde ich es geben. Ja, du hast das schon. Aber was wir haben, erkennen wir nicht als erhalten. Haben wir noch nicht. Ne? Wenn man natürlich den Hals nicht voll bekommt, dann sagt er immer wieder, ich habe noch nichts, ich kann noch nichts geben. Ja, wir haben. Wer kann sagen, ich habe noch nichts bekommen? Aber natürlich, der Teufel möchte uns eigentlich, das ist der Verwirrer, der Verblender, der Zweifel bringt und sagt, ja, du hast noch nichts, du kannst noch gar nichts geben. Das ist einfach eine Lüge. Jeder von uns auf dieser Welt hat viel bekommen. Und viel heißt nicht nur eins, wirklich viel und kann immer geben. Als drittes ist Zeichen der Verwalterschaft, dass wir alles uns Anvertraute nach dem Willen Jesu verwalten. Das schützt uns vor Habsucht und Gier. Wenn Jesus der Eigentümer ist, werden wir nicht mehr stehlen, betrügen und Steuer hinterziehen, damit Jesus mehr Vermögen hat. Wenn das nicht nur Lippenbekenntnis bleibt, ja, wir sind Verwalter. Gib mir alles, möglich auch für die Armen, und ich will immer mehr und ich gebe aber nichts. Aber ich bin ein Verwalter, ich bin ein treuer Verwalter. Wenn wir das verinnerlichen, dass wir Verwalter sind, ja, wer ist der Eigentümer? Ah, Jesus hat uns mit seinem Blut erkauft. Dann hör mal auf für ihn. Er will doch nicht, dass wir für ihn stehlen oder betrügen, um uns das Anvertraute zu vermehren. Nur wenn wir nur Lippenbekenntnisse betreiben oder überhaupt nicht mehr daran denken, dass er der Eigentümer ist. Dann schauen wir, dass wir vielleicht hier 100 Euro mehr bekommen oder hier 1000 Euro mehr bekommen oder da 10.000 Euro bekommen. Und das setzt uns frei, wenn wir verstehen, wir sind Verwalter und Verwalter ist immer großzügig. Also das kenne ich auch in unserem Geschäft. Eigentümer hat Probleme. Wenn man sagt, wir sind Eigentümer, dann haben wir ein Problem, Geld auszugeben oder überhaupt zu geben. Ein Verwalter ist großzügig. Wenn der Eigentümer sagt, gib, dann gibt er sofort. Der wartet schon, der zuckt nicht mal 5 Sekunden. Sofort. Und am liebsten gibt er das Doppelte gleich weiter. Warum? Ja, weil du sagst, du bist ein treuer Verwalter, du machst es gut. Das freut mich. Das nächste Zeichen der Heiligung ist die Erstlings, wir lesen das in Römer 11, Vers 16, ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist der ganze Teig heilig. Wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Also wenn wir von allem den Zehnten in diese Heiligung hineinbringen, dann ist es automatisch, dass der Rest von unserem Leben auch geheiligt wird. Bei jedem Schritt und Tritt immer als erstes heilig machen, heilig werden lassen. Weihen wir unsere Zehnten an allem oder aus allem, was wir haben und was wir sind, Gott, so wird der Rest auch geheiligt. Und die letzte Wirkung ist Leben im Überfluss. Wenn wir geben, wird der Segen auf andere überfließen. Das hat mit der Höhe des Anvertrauten nichts zu tun. Wer wenig hat und davon den Zehnten gibt, lebt in Überfluss, im Segen, in Frieden und Freiheit. Viele verdienen 1 Million im Jahr oder im Monat und geben nichts, weil sie Angst haben, es könnte eventuell nicht reichen. Geben nichts, leben in Angst. Und der andere, der nur 1000 hat, der gibt und lebt in Frieden und Überfluss. Wer viel hat und nicht gibt, lebt in Mangel und in Angst, dass er eventuell doch nicht reicht. So, ich werde kurz beten und dann das Mikro an Reinhold weitergeben. Danke, lieber Vater, für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Bitten dich, dass du uns auch in der Wahrheit heiligst, dass du uns auch die Herzen aufmachst, breit machst, dass wir alles empfangen, dass das Wort auch in uns lebendig ist, dass wir auch verstehen, was der Zehnte heißt und was heißt der Rest von unserem Leben, dass wir komplett und ganz dir gehören. Im Namen Jesu. Amen.
Wunderbar. Vielen Dank, Adnan. Sehr tiefgründig. So, jetzt, wer ist noch fit? Jetzt geben wir Gas. Jetzt geben wir Gas. Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt geht es um das Abendmahl, das Mahl des Herrn. Und Paulus offenbart uns, was es bedeutet, das Mahl des Herrn. Und wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt und uns ist klar geworden, es geht da um was sehr, sehr Tiefgründiges, um was Fundamentales. Und dazu möchte ich ganz kurz lesen, im Epheser 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr die Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Du bist berufen. In aller Demut und Sanftmut und Geduld ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Adnan hat schon gesagt, es war nie Gottes Plan, dass eine Mittlerschicht zwischen seinem Volk und Gott tritt. Das war nie Gottes Plan. Und wir lesen in der Bibel, du und ich, wir sind Könige und Priester. Adnan hat schon gesagt, die Priesterschaft aller Gläubigen. Und das ist so fundamental, das ist so wichtig. Du brauchst nicht jemanden, der für dich bei Gott eintritt. Du hast direkt Zugang zu Gott. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang in der Mitte in zwei gerissen, zwischen Heiligen und Allerheiligsten. Wir haben Zugang zu Gott. Und die Kirche Jesu Christi, das ist kein Gebäude, das bist du und ich. Wo Menschen zusammenkommen in seinem Namen, ereignet sich Kirche. Kirche bist du und ich, heute ist Kirche Jesu Christi, der Leib Jesu Christi. Und er ist das Haupt. Und er sagt uns Folgendes im 1. Korinther 11, 17 bis 34. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, Klammer auf, befehle, das finden wir in der Bibel eigentlich ganz, 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 ganz selten. Hier ist eine Stelle. Was ich euch befehle, sagt der Paulus, im Auftrag des Heiligen Geistes, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Wo wir in der Liebe Gottes, der Heilige Geist ist der Gott der Liebe, der in unsere Herzen ausgegossen ist durch ihn. Wenn wir in Liebe miteinander verbunden sind unter dem einen Haupt Jesus Christus, dann hat Neid und Streit und Spaltung keinen Raum. Das gibt's gar nicht. Eifersucht und Neid, das gibt's gar nicht. Wo wir in Liebe im Herzen verbunden sind, da ist Friede, da ist Einheit. Denn es müssen auch Spaltungen oder Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Also es ist klar, wenn welche dabei sind, die eben nicht in Liebe im Herzen verbunden sind durch den Heiligen Geist, dann muss Spaltung stattfinden, damit die Echten sich von den Unechten trennen. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Man muss sich vorstellen, da hat es natürlich unterschiedliche Einkommensschichten gegeben. Die einen haben da richtig geprotzt, haben gefressen hätte ich beinahe gesagt, und gesoffen. Und bis die anderen, die haben zum Teil nichts gehabt, kann man sagen, waren die schon besoffen. Die Korinther. Und der Paulus korrigiert das scharf, ganz scharf, weil er sagt, was hat das mit Liebe zu tun? Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin nicht. Also wir müssen verstehen, wenn wir uns so verhalten, dass wir sagen, da ist jetzt jemand dabei, der kann sich jetzt nicht leisten, aber da nehmen wir keine Rücksicht drauf, wir schlemmen, hauen uns die Bäuche voll und feiern, lassen es krachen, dann missachten wir den Leib Christi, das bist du und ich. Es geht um zwei Dinge beim Abendmahl. Es geht um Jesus Christus als Haupt und es geht um seinen Leib und das bist du und ich. Und jeder ist Glied an diesem Leib. Das ist so wichtig, dass wir verstehen, wir müssen Respekt und Ehrfurcht haben vor unserem Haupt, aber auch untereinander, weil wir sind untereinander Glieder, wir sind Geschwister im Herrn. Und da hat Neid und Streit und Spaltung und so weiter und Eifersucht keinen Platz. Und das ist das entscheidende Fundament für uns als Gemeinde, als Leib Christi. Das, was passiert ist, wir werden ab nächsten Sonntag wieder weitermachen mit dem Masterplan Jesu Christi. Wie stellt sich Jesus seine Gemeinde vor? Und da werden wir feststellen, was der Plan Gottes war. Und jedenfalls war es nicht der Plan Gottes, dass eine Priesterkaste als Vermittlerschicht dazwischen kommt. Das ist Jesus ein Gräuel. Er hasst es. Wenn du die 7 Briefe an die Gemeinde und die Offenbarung ist ja ein prophetisches Buch, wenn du die 7 Briefe an die 7 Gemeinden liest, dann wirst du auf die Nikolaiten stoßen. Die gab es in der Kirchengeschichte nicht. Das ist ein Wort, das bedeutet übers Volk erheben. Und ich hasse es. Du hast die Nikolaiten, sagt er, und ich hasse es, sagt Jesus. Wenn sich eine Priesterkaste über das Volk erhebt, das hasst Jesus. Weil dafür ist er gestorben, dass die Einheit zwischen dir und Gott wiederhergestellt ist. Der Vorhang ist zerrissen. Du hast Zugang zum Heiligtum. Und er möchte nicht, dass du dich von einem Priester vertreten lässt, dass du in die Arbeit gehst und Kohle verdienst und dann in der Kasse das gibst, damit die für dich vor Gott eintreten. Das war nie und nimmer der Plan Gottes. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, das ist jetzt nicht, er hat persönlich von dem Herrn empfangen. Jesus ist ja Paulus erschienen und er sagt, er war in den dritten Himmel entrückt. Er hat es persönlich vom Herrn empfangen. Also wir sehen, wie wichtig Jesus dieses ist. Dieses Abendmahl, dieses Herrnmahl. Was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und was du gestern Abend um 23 Uhr noch entdeckt hast, das habe ich auch zum ersten Mal so gesehen. Das ist schon interessant, da sehen wir wieder den Masterplan Gottes eigentlich, bevor das Gesetz kam, bevor der Abfall kam und so weiter. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir müssen uns einmal vorstellen, da ist Jesus und wir lesen im Wort Gottes, er ist der eingeborene Sohn. Und durch ihn ist alles geschaffen, was geschaffen ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Jesus wurde einer wie du und ich. Und jetzt hängt dieser Jesus am Kreuz von Golgatha. Und manche sagen, unsere Sünde hat ihn ans Kreuz gebracht. Nein, seine Liebe hat ihn ans Kreuz gebracht. Und von 12 Uhr bis 15 Uhr ist stockfinstere Nacht. Und da hängt Jesus am Kreuz, der Sohn Gottes. Und schaut vielleicht nach oben und sieht den Sternenhimmel und sieht diese Galaxien und Galaxien, die er selber geschaffen hat. Und wird sie gedacht haben, aus Liebe sterbe ich jetzt hier am Kreuz. Das ist unser Jesus. Er hat sein Leben gelassen, auf das du und ich leben können. Was muss das für ein ergreifender Augenblick gewesen sein für den Schöpfer des Universums, wo er da am Kreuz hängt. Und er sagt, wenn ihr das Abendmahl feiert, denkt daran, was Gott für euch getan hat, wie sehr Gott, das ist Liebe in Aktion, wie sehr Gott dich und mich geliebt hat. Gott ist in Christus für uns gestorben, dass wir leben. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir müssen uns bewusst sein, was das für ein tiefgründiges Werk ist, wenn wir Abendmahl feiern miteinander. Wer also unwürdig, und jetzt kommt was ganz, ganz Ernstes. Wir sind in der Regel sehr lustig da bei uns, gell? Aber jetzt wird es wirklich ganz, ganz ernst. Jetzt kommt eine ganz ernste Sache. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Das heißt, wenn wir das verachten, wenn wir darüber hinweggehen und die Symbolik nicht verstehen, die dahinter steckt, das, was wirklich eigentlich hier gefeiert wird, dann gibt es wirklich Konsequenzen daraus. Wenn wir sagen, ja, wir leben aber im Zeitalter der Gnade, Gericht findet jetzt nicht statt, sondern am Tag des Herrn, das stimmt, aber nicht für die Gemeinde. In der Gemeinde richtet Gott, damit wir nicht das ewige Leben verlieren. Er richtet uns, damit wir nicht in die ewige Verdammnis gehen. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Und er greift ein und er schickt Gericht in die Gemeinde, damit wir das ewige Leben nicht verlieren. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Was bedeutet das? Wenn er einfach darüber weggeht und sagt, ja komm, ist ein symbolischer Akt mit einem gehaltvollen Bedeutung. Aber wir wollen ein gehaltvolles Mahl mit einem symbolischen Charakter auch feiern. Wir haben zwei Dinge heute. Wir werden ein symbolisches Mahl halten mit einem gehaltvollen Charakter und nachher werden wir ein gehaltvolles Mahl mit einem symbolischen Charakter feiern. Da drüben dann. Da werden wir dann miteinander essen. Aber vorher wollen wir symbolisch Brot und Leib nehmen und das Blut des Herrn trinken und den Leib des Herrn essen. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wie? Das haben wir ja noch nie gehört. Dass in der Gemeinde Menschen schwach und krank sind und sogar sterben. Deshalb? Weil wir den Leib des Jesus missachten. Weil wir das missachten, was er für uns getan hat. In dem, dass wir uns erinnern, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und seinen Leib hingegeben hat für uns. Und wer das missachtet, der sagt, da gehe ich drüber weg, das bedeutet mir nichts. Ich mache das halt als Ritual, als frommes Ritual. Der passe auf, dass er nicht schwach und krank wird und möglicherweise noch Schlimmeres erlebt. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Das ist jetzt der ernste Teil. Aber die Liebe und die Fürsorge Gottes, die kommt auch gleich noch. Das lässt der Paulus natürlich nicht aus. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Ja, das steht in unmittelbarem Zusammenhang, schwach und krank und gestorben. Wie? Gott macht uns schwach und krank und tötet uns? Ja, ich habe es nicht geschrieben. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt. Was meint er denn? Ja, genau das meint er. Genau das meint er. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. So, da müssen wir jetzt ein ganz bisschen ausholen, weil das ist so ernst und das trifft uns dermaßen tief, dass wir sagen, sowas kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe es auch nie gehört in der Gemeinde, sowas. Habe ich nie gehört. Wieso? Wo kommt das jetzt plötzlich her? Oder hat es schon jemand einmal gehört? Ja, super, einige doch. Einheit. Im 1. Korinther sagt der Paulus 10,16, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist dann nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn ein Brot und ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Das heißt also, wenn wir nachher diese Elemente zu uns nehmen, Brot und Wein, dann muss uns klar sein, das symbolisiert Christus in uns. Christi Leben in uns, Gottes Leben in uns, weil Jesus Christus ist durch seinen Geist in uns präsent. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, wenn du neu geboren bist aus Christus Jesus, aus der Kraft des Geistes Gottes, dann lebt Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung ist eine Person, Jesus Christus. Auch Friede ist eine Person. Der Friedefürst ist Jesus. Ohne ihn gibt es keinen Frieden. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib, so auch der Christus, verstehen wir, dass das für Christus das ein Paradoxum ist. Er ist das Haupt, sagt er. Er gibt uns dieses wunderschöne Beispiel. Und wir sind der Leib und jeder ist Glied. Wo ist denn einer übergeordnet? Aber wir finden das heute im Leib Christi, dass sich andere Häupter dazwischen schieben. Das Haupt Jesus Christus wird zur Seite geschoben, dann gibt es das Haupt, den Pastor, und alle anderen sind Laien, die gehen am Montag bis Freitag zum Arbeiten und holen sich dann am Sonntag dann die geistliche Segnung von dem Gesalbten. Das ist für Jesus ein Gräuel. Er möchte, dass du erkennst, du bist ein Priester Gottes. Du bist mit seinem Blut erkauft. Er hat seinen Leib hingegeben, damit du direkt persönlich eine Beziehung zu Gott hast durch Jesus Christus. Ihr aber seid Christi Leib. Sag mal zu dir selber, ich bin Christi Leib. Sag's mal zu dir selber, mach dir das bewusst. Ich bin Christi Leib, ich bin Glied. Und der Adnan, der ist nicht mehr als wir alle, der ist auch nur ein Glied. Und wenn jemand sagt, ja, aber wir sind jetzt die Gesalbten und wir sind die Herausgerufenen. Nein, die Gemeinde ist die Herausgerufene, Ekklesia ist das griechische Wort. Ekklesia, du bist herausgerufen aus einer Welt, du und ich. Und wir haben nur andere Funktionen, aber du und wir werden euch da keine Ruhe lassen. Du bist ein Priester und wir möchten, dass du verstehst, du bist im vollzeitlichen Dienst. Und wenn die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist und wenn du am Montag zu deinem Nachbarn gehst oder in die Arbeit, dann lass diese Liebe herausströmen wie Ströme lebendigen Wassers. Christus ist in dir und er möchte sich ausstrecken nach einer verlorenen Welt. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Man kann es nicht nur deutlicher sagen. Du bist ein Glied an seinem Leib, wo er das Haupt ist. Johannes 17, 21, damit sie alle eins seien, Jesus betet dieses große Gebet, lies mal Johannes Kapitel 14 bis 20, wäre eine super Hausaufgabe bis nächsten Sonntag. Kapitel 17, 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. wie glaubt die Welt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, indem wir Einheit leben. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, den Heiligen Geist, habe ich ihnen gegeben. Du hast den Heiligen Geist empfangen bei der neuen Geburt, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Ich möchte euch das mal darstellen, wie das funktioniert, wie, was hier wirklich gesagt wird. Das Rote da, das bist du und ich, Jünger Jesu, diese drei. Das bist du und ich. Jetzt haben wir den Heiligen Geist, den Sohn und Gott Vater. Jetzt ist so, dass der Heilige Geist kommt in uns hinein. Der Heilige Geist kommt in uns hinein. Jetzt sind wir eine neue Geburt und er kommt auch in die anderen hinein, in deinen Nachbarn, links und rechts. Und jetzt sind wir in Jesus. Ihr in mir und ich in euch. Und Jesus ist in Gott. Schau mal her. Halleluja. Halleluja. Was für eine Einheit. Was für eine Einheit. Ich in ihnen und du in mir, Vater. Interessant, nach der Auferstehung ist nicht mehr vom Eingeborenen die Rede, sondern vom Erstgeborenen unter vielen Brüdern. Übrigens, du bist auch eine Bruder als Frau. Warum? Weil der Bruder in dir lebt. In der Bibel finden wir nie Schwester, immer Brüder. Also du bist auch ein Bruder, Maria, weil der Bruder in dir lebt. Ist ein kleiner Spaß, aber ist so. Ich in ihnen, du in mir, dass sie in uns vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Der Heilige Geist, wenn wir ihm Freiraum geben, wenn wir uns absondern von der Welt, wenn wir uns absondern von der Sünde, wenn der Heilige Geist in uns die Chance hat, sich zu entfalten, wird er uns in das Image Jesu Christi verwandeln. Du wirst immer mehr sein wie Jesus. Dann werden die Leute sagen, Burkhard, in deinen Augen sehe ich Jesus und ich liebe ihn, weil Christus in dir Gestalt gewinnt, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Menschen werden erkennen an der Liebe untereinander, an der Einheit untereinander, dass wir Jünger Jesu sind. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt untereinander und nicht Neid und Missgunst und Streit. Wenn wir doch verbunden sind, der Adnan sagt immer, das kann doch gar nicht sein, dass die linke Hand mit der rechten Hand Streit hat. Das kann doch gar nicht sein. Sie sind doch in einem Leib und sie helfen doch zusammen. Die falten miteinander und beten miteinander. Die kämpfen doch nicht gegeneinander. Selbstgericht. Wir kommen zum Selbstgericht. Das ist nämlich hier enthalten. Der Vers 27, was wir gerade gelesen haben, ist oft missverstanden worden, so als sei das Brotbrechen nur für besonders Würdige gedacht. Ja, prüfe dich, ob du dann teilnehmen kannst oder nicht. Entscheide dies, bist du würdig oder nicht. Ja, Vorsicht, der Teufel ist ein Lügner und er sagt, aber du bist nicht würdig. Ja, der Adnan schon, aber du nicht. Das ist eine Lüge. Weil wie bist du würdig geworden? Indem du Jesu Opfer für dich angenommen hast. Er ist gestorben, damit du würdig bist. Er ist für uns zur Sünde geworden, auf das wir die Gerechtigkeit Gottes würden. In ihm. Wir sind die Gerechtigkeit nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er so gut ist. Weil er sein Leben für uns gelassen hat. Und Gott sieht uns durch Jesus Christus und sagt, du Schnuckiputzi Maria. Du bist meine geliebte Tochter, in Christus Jesus bist du geliebt. Lothar, in Christus Jesus bist du geliebt. So sieht uns Gott, durch Jesus Christus sind wir angenommen und du auch. Nur eine ganz kleine Einschränkung. Du bist in jedem Fall, wenn Jesus dein Herr ist, bist du in jedem Fall würdig, das Abendmahl zu empfangen. Nur eine kleine Einschränkung. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig. Das haben wir gerade gelesen im Vers 27. Würdig am Brotbrechen teilzunehmen oder am Abendmahl ist grundsätzlich jedes wahre Kind Gottes. Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, dann bist du grundsätzlich würdig. Weil das Blut Christi hat es würdig gemacht. Von Natur aus waren wir alles andere als würdig, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Du bist in Christus angenommen. Du hast Frieden mit Gott, weil Jesus Christus den Tod gestorben ist, den du und ich verdient hätten. Aufgrund unseres Lebens, aufgrund unserer Sünde und Ablehnung. Du bist würdig. Aber, ein kleines Aber gibt's. Es gibt zwei ernsthafte Fehlverhalten. Ein Fehlverhalten, man lebt in Sünde und nimmt trotzdem an dem Abendmahl teil. Die Konsequenzen haben wir gesehen. Gericht, schwach, krank, tot. Leiblicher Tod, Gott sei Dank, werden wir gleich sehen. Geht es hier um ewigen Tod? Nein, es geht hier nicht um ewigen Tod, es geht um leiblichen Tod. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das erkennen. Zweites Fehlverhalten, ich bin durch Sünde von Gott getrennt, weil Sünde trennt uns von Gott wieder. Ja? Ich bin durch Sünde von Gott getrennt, obwohl Jesus für meine Sünden gestorben ist, tue ich keine Buße. Also ich habe zum Beispiel gerade heute früh zum Beispiel hast du mit deinem Nachbarn gestritten, weil schon wieder deine Dachrinne verstopft ist von dem sein blöden Laubbaum. Du hast ihm gesagt, du, also ja. Und so bist jetzt du dahergekommen, gell? So bist du da mit dem Ärger und mit dem Streit im Herzen bist jetzt da. Bereinige das und sag Vater in Jesu Namen segne ich ihn. Weil im Sommer ist es ganz gut, wenn die Blätter da sind, macht es frischen Sauerstoff und das tut mir auch gut. Und Schatten habe ich, dann wird es nicht so heiß in meinem Wohnzimmer drin. Tue Buße und nehme deswegen nicht, also obwohl Jesus für meine Sünden gestorben ist, tue ich keine Buße und nehme deswegen nicht am Abendmahl teil. Damit trete ich das Blut Jesu mit Füßen. Weil wenn der Teufel, wenn es dem Feind gelungen ist, Sünde in dein Leben hineinzubringen, dann kehre um. Buße heißt umkehren. Buße heißt also nicht auf die Knie gehen und 10 Vater unser beten. Das mag sein, dass das hilfreich ist für dich, aber das meint Gott nicht. Buße heißt, du gehst da im Streit, kehrst um und machst Frieden. Vergibst. Nachher, wenn wir den kurzen Moment der Selbstprüfung haben, dass du das Revue passieren lässt, dass du sagst, Gott, ich bitte dich um Vergebung, dass ich da so reagiert habe, wie jeder andere auch reagieren würde. Das hat dir keine Ehre gemacht. Vergib mir, Vater, in Jesu Namen. Und ich empfange die Vergebung jetzt. Und sobald ich zu Hause bin, werde ich dem Nachbarn ein Stück Kuchen bringen und werde mich entschuldigen. Verstehen wir, was gemeint ist. Lass es doch nicht zu, dass dich Sünde von Gott trennt. Wenn du gesündigt hast, renn nicht weg von Gott, sondern renn hin zu Gott. Weil das ist eine ganz einfache Geschichte, wenn wir in ihm sind, wenn du wirklich in ihm bist, kein Angriffspunkt. Aber wenn du dich von ihm wegbewegst und je mehr du in Sünde bist, umso mehr Angriffsfläche bietest du. Verstehen wir das? Wir müssen zu Jesus hinlaufen. Wir müssen wieder eins werden mit ihm. Dann hat kein Teufel und kein Tod Angriffsfläche. Dann sind wir geschützt in ihm. Dann sind wir in Christus. Somit ist das Abendmahl eine wichtige Gelegenheit, durch Sündenbekenntnis, Buße und Vergebung mit Gott und der Gemeinde ins Reine zu kommen und in Einheit und Liebe verbunden zu sein. Wenn du sagst im Herzen, wenn der betet, da sage ich kein Amen dazu. Dann verachtest du den Leib Christi. Erlaube das nicht, weil das ist schon wieder eine Sünde in deinem Herzen, die dich von Gott trennt. Sondern bete für den Bruder, dass er vielleicht nicht so langatmig und nicht so sich selbst exkulpierend zu betet, aber bete für ihn und lehne das nicht ab und sag, wenn der betet, sage ich kein Amen. Herr, das kannst du nicht von mir erwarten. Das ist nichts. Das ist keine Liebe. Das ist keine Einheit. Also es sind so Kleinigkeiten, aber die nimmt Gott sehr, sehr ernst. Was möchte Gott? Was möchte Gott? Ein jeder aber prüfe sich selbst und also esse er von dem Brote und trinke von dem Kelch. Sag doch nicht, nee, ich habe gesündigt, aber mir fällt es jetzt auch nicht ein, dass ich da Buße tue, um Vergebung bitte. Ich enthalte mich, ich nehme nicht teil. Das ist ein Gräuel für Gott, weil er möchte, dass du teilnimmst. Er möchte, dass du diese Sünde wegtust und dass du um Vergebung bittest und dass du jetzt teilnimmst. Er möchte nicht, dass du dich absonderst. Er möchte, dass du dich integrierst. Er möchte, dass du diese Sünde wegtust aus deinem Leben, dass die Einheit hergestellt ist zwischen dem Haupt und zwischen dem anderen Glied. Also prüfe dich, und wenn es Sünde gibt, dann bereinige das. Gott möchte, dass wir unsere Wege, unsere Beweggründe, unsere Herzenszustände in seinem Licht überprüfen und besehen, und er möchte, dass wir dies beständig tun. Bist du in der Lage zu sagen, Herr, unter 7 Milliarden Menschen, 3,5 Milliarden Frauen, unter 3,5 Milliarden ist meine Frau genau die richtige für mich. Danke Gott für diese Frau. Dieser Imperativ, prüfe sich selbst, ja, das ist im Griechischen im Präsens, das bedeutet, prüfe dich beständig, fahre fort in jeder Situation. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich geistlich so sensibel, wenn ich einen schlechten Gedanken über den oder jenen habe, überführt mir der Heilige Geist sofort. Hoffentlich ist dein Gewissen so weit sensibilisiert, dass der Heilige Geist durchkommt, dass er sagt, du, das war jetzt nicht in Ordnung. Oder du hast jetzt sowas beim Banker, hast ein Bankgespräch geführt, hast einen Kredit avisiert und hast ihm nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich garantiere dir, der Heilige Geist wird sagen, kehr um und sag ihm, du hast gelogen. Du kannst jetzt sagen, ja, aber das interessiert mich nicht, ich blamier mich doch vor dem nicht. Am Samstag bin ich wieder mit dem beim Stammtisch. Das geht gar nicht. Der Heilige Geist wird dir das zwei- oder dreimal sagen. Und wenn du dann nicht gehorsam bist, stumpf dein Gewissen ab. Und dann wird es immer schlimmer. Sondern sei hier gehorsam, sofort. Bereinige das sofort. Erledige das sofort. Prüfe dich beständig. Fahr fort damit, das zu tun. Es ist also nicht allein, weil du hast dann Frieden mit dir, mit deinem Geist. Du musst wissen, du bist ein Geist, besitzt eine Seele und wohnst in einem Körper, in einem Fahrgestell. Manchmal sind die Achsschenkel schon ein bisschen ausgeschlagen. Aber du kriegst ja ein neues, wenn die Zeit kommt. Die vergangene Woche am Sonntagmorgen gedacht, sondern Gott spricht von einem beständigen sich beurteilen in seiner Gegenwart. Also lass es zu, dass der Heilige Geist dich hier sensibel hält. Der wohnt ja in unserem Geist, dass unser Geist durchkommt gegenüber unserer Seele, gegenüber unserem eigenen Willen, gegenüber unserer Selbstverwirklichung. Das ist das größte Dilemma, Selbstverwirklichung. Macht einsam. Wie viele Single-Haushalte wir haben, sehen wir, wie sehr wir uns selbst verwirklichen, wie einsam das macht. Was möchte Gott? Wenn wir andererseits im Selbstgericht nachlässig sind, ist das die sicherste Voraussetzung für ein glückloses Leben als Christ und für manches Abgleiten in Sünde, ja, für das nachfolgende Eingreifen Gottes in Zucht. Weil Gott dich so sehr liebt, weil Jesus dich erkauft hat mit dem kostbarsten Preis, den es gibt im ganzen Universum. Gott ist in Christus für dich und mich gestorben. Das ist das kostbarste, der höchste Preis, den es im Universum zu zahlen gibt. Weil du ihm so wertvoll bist, möchte er auf keinen Fall, dass der Teufel dich so weit auf Abwege bringt, dass du in die ewige Verdammnis gehst. Lieber, Jesus sagt an anderer Stelle, wenn deine Hand dich verführt zum Abfall, hack sie ab. Wenn dein Auge dich verführt, reiß es heraus. Es ist besser, du gehst, wie sagt man, behindert oder als Krüppel ins ewige Leben, als Unversehrter in die Hölle. Hölle können wir uns nicht vorstellen. Hölle ist existent. Hölle ist kein Märchen. Hölle ist, wo Gott nicht ist. Und wo Hölle ist, ist kein Licht, ist keine Liebe. Man hasst sich nur gegenseitig. Das ist unvorstellbar, was Hölle bedeutet. Also nimm das sehr, sehr ernst. Die Hölle ist existent. Und jeder, der dieses Gnadenangebot Gottes in Christus Jesus nicht annimmt, geht in die Hölle. Der Humanismus ist eine Lüge. Es gibt nur ein Reich der Finsternis und ein Reich des Lichts. Apostelgeschichte 28. Er hat uns versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Es gibt keine Zwischenstation. Entweder bist du im Reich der Finsternis oder im Reich des Lichtes. Mach das klar, dass du im Reich des Lichtes bist. Es gibt keine Grauzone. Das ist eine Lüge. Ich bin überzeugt, der niedrige geistliche Zustand des Volkes Gottes, schauen wir uns doch den Leib Christi heute an. Es geht um Kohle, es geht um Priesterkaste, es geht darum, dass eigentlich hat der Heilige Geist durch Luther ein gigantisches Werk getan, dass wir die Bibel aufschlagen und lesen können, dass wir verstehen, dass wir nicht aus Werken gerecht werden, sondern aus Gnade, weil Christus für uns gestorben ist. Aber leider ist diese Reformation nicht bis zur Struktur durchgedrungen. Aber heute ist Gott dabei, eine Reformation der Struktur durchzuführen. Er möchte nicht mehr, dass sich eine Priesterkaste zwischen ihm und sein Volk schiebt. Er möchte das beseitigen. Und er wird es beseitigen, glaub's mir. Er wird nicht zuschauen und beobachten wollen, wie sein Reich in den Niedergang geht. Er wird seine Gemeinde bauen. Und wir werden die Struktur reformieren. Der Heilige Geist wird das machen. Und wir werden es verstehen. Du und ich. Und du wirst immer mehr in die Priesterschaft hineinwachsen. Der Heilige Geist wird dir Wachstum geben. Du wirst immer mehr verstehen, dass du herausgerufen bist. Du bist ein Überirdischer. Jesus sagt, wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Lebst du das schon? Ist dir das schon bewusst? Du bist in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Weil deine geistliche Heimat ist im Himmel. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Unser Geist kann bei Gott ein- und ausgehen. Heilung und Zurechtbringung werden uns nur auf dem Weg des Selbstgerichts geschenkt. Du selber musst dich richten. Wenn du dich nicht richtest, wird es der Herr tun. Lieber richten wir uns, weil der liebe Gott ist recht und schön. Aber es steht auch in der Bibel, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn du gegen ihn warst, wenn du das Gnadenangebot nicht angenommen hast, wenn du das Blut Christi mit Füßen getreten hast. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Der liebe Gott ist ein Märchen. Er ist ein liebender Vater, der in Christus für uns gestorben ist. Aber wer das mit Füßen tritt, der wird eines Tages aufwachen. Der wird eines Tages aufwachen. Und dann wird heulen und zähneknirschen sein. Und wenn die Tür geschlossen ist, kann niemand mehr aufmachen. Der Herr sagt, weicht von mir, ich habe euch nie gekannt. Und vielleicht ist heute der Tag, weil du weißt nicht vielleicht, ob du die nächsten 5 Minuten nicht abberufen wirst. Tu jetzt Buße, kehr jetzt um und lass Jesus dein Herz erreichen. Ich möchte niemanden Angst machen, aber ich möchte doch aufzeigen, dass es Konsequenzen gibt. Liebe Geschwister, haben wir schon einmal unseren Herrn und Heiland gefragt, ob er mit unserer Kleidung, mit unserer Freizeitgestaltung, mit unseren Hobbys, mit unseren Anschaffungen, mit unseren Urlaubsreisen, vielen Dank, Adnan, du hast mir den Boden gut bereitet, mit der Art unseres Familienlebens und unserer geistlichen Beschäftigung einverstanden ist. Achten wir einander höher als uns selber? Hat die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft der Liebe Gottes in uns schon die Auswirkung, dass wir einander höher achten als uns selber? Dass ich sage, ich möchte nicht, Frau, dass du mir eine bessere Frau bist, sondern Gott, hilf mir, meiner Frau ein besserer Mann zu sein. Weil der einzige Mensch, der verändert werden kann, bin ich selber. Und ich habe festgestellt, wenn ich mich verändert habe, hat sie meine Frau verändert. Ich habe immer versucht, meine Frau zu verändern. Hat aber nicht funktioniert. Bis ich begriffen habe, wenn ich mich verändere, verändert sie sich. Verändert sie sich. Oder sind diese und ähnliche Bereiche aus unserem Christsein ausgeklammert? Sind wir religiös? Sind wir Heuchler? Jesus hasst die Heuchler. Er sagt, du bist lauwarm, ich spei dich aus. Wärst du heiß oder kalt, aber lauwarm, ich spei dich aus. Haben wir ihn schon einmal gefragt, ob ihm das Reden unseres Mundes und das Sinnen unseres Herzens wohlgefällig ist? Psalm 19. Haben wir schon einmal Jesus gefragt, Herr Jesus, ist das okay für dich? Du lebst ja in mir durch deinen Geist, wenn ich diesen elenden Film jetzt anschaue, jetzt im Fernsehen, ist das okay für dich? Und wenn Jesus gesagt hat, nein, ist nicht okay, hast du dann den One Finger Ministry, Peng, ausgeschaltet? Ausgeschaltet? Haben wir uns im Licht des Herrn schon einmal geprüft, ob Hochmut, Selbstvertrauen, anmaßendes Wesen, wir werden feststellen, wenn wir ab nächsten Sonntag den Masterplan Jesu anschauen für seine Gemeinde. Und es wird uns wachrütteln in einer Form, wie wir es vielleicht noch nie so erlebt haben. Dann werden wir feststellen, die Gemeinde zu Philadelphia, zu der er schreibt, das vorletzte Sendschreiben in der Offenbarung. Dort, das ist die einzige Gemeinde, die er nicht tadelt. Philadelphia. Was war mit Philadelphia? Philadelphia war genau das, wo die Priesterkaste entfernt worden ist, wo die Brüder die Priesterkaste entfernt haben und wo die verstanden haben, jeder ist Priester Gottes. Und das lobt Jesus ausdrücklich. Und dort müssen wir wieder hinkommen. Sardes und all diese anderen, was bedeutet das für uns? Das ist alles prophetisch. Wir werden feststellen, das sind alles Gemeindeformen, die Jesus hasst. Und er wird das nicht erlauben. Und wir werden erkennen, was der Masterplan Gottes ist. Und wir werden eine Gemeinde sein nach seinem Willen. Wir werden eine Gemeinde sein. Und du merkst es ja. Du merkst es ja. Es wächst, es wächst, es wächst. Spürst du das? Die Liebe zu euch, vielleicht liebst du mich sogar schon mittlerweile. Das ist schon eine Riesenleistung vom Heiligen Geist. Aber ich empfinde eine enorme Liebe zu euch. Ich setze mich hin, so wie eine Minute Zeit habe, der Adnan genauso, investieren wir in euch. Dass der Heilige Geist am Sonntag uns wirklich Substanz vermittelt, geistliche Substanz. Und du spürst es auch, wir reden über die Wirklichkeit. Hier ist kein religiöses Fleisch am Werk, hier ist der Heilige Geist am Werk. Und es möge uns, da müssen wir aufeinander aufpassen, du auf mich und ich auf dich, dass ja kein religiöses Fleisch reinkommt. Weil das ist Gott ein Gräuel, wenn wir religiöse Werke tun. Was nicht durch ihn getan ist, ist nichts, ist Stroh verbrennt. Wir können nichts für Gott tun, wenn es er nicht durch uns tut. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Wie steht es mit unseren geistlichen Betätigungen? Lesen wir noch mit Herzensverlangen im Wort Gottes? Hat das persönliche Gebet noch einen wichtigen Platz in unserem täglichen Leben? Adnan hat uns gesagt, mindestens 10% deiner Zeit solltest du fürs Gebet und für Bibellesen investieren. Besuchen wir noch gern die Zusammenkünfte der Gläubigen? Oder sagen wir, ja, wenn ich Lust habe, gehe ich hin, wenn nicht, gehe ich nicht hin. Das geht nicht. Eigentlich geht es nicht. Mir gegenüber geht es. Aber frag dich, ob das Jesus gegenüber in Ordnung ist, dass du sagst, ich bin nur Besucher, ich bin nur Zuschauer. Nein. Ich kann es nur an der Stelle wieder sagen. Es gibt nur ein Organ im Leib, das keine Funktion hat. Das ist der Blinddarm. Und wenn der blöd daherredet, wird er rausgeschnitten. Das gibt es nicht. Im Leib hat jedes Organ eine Funktion. Und die Frage ist, welche Funktion hast du? Ich möchte euch nochmal herausrufen. Wenn du um 9:45 kommst, dann bete mit dem Frank für die Stadt Grafing, für den Leib Christi, für die Gemeinde Jesu Christi in Grafing. Die anderen, die beteiligt sind am Aufbau, die haben sowieso alle Hände voll zu tun. Aber wenn du sagst, ich kann gar nichts tun, doch, du kannst beten. Erlaube doch nicht, dass du nur Zaungast bist. Lass dich doch vom Heiligen Geist mit hineinnehmen. Das wird dir eine Erfüllung, eine Befriedigung geben. Und das, was du für Gott investierst, wir können uns nur bestätigen, beide, wirst du 30, 60, 100-fältig an Zeit wieder zurückbekommen. Du wirst nicht zu wenig Zeit haben, weil du für Gott Zeit investierst. Du hast nur dann zu wenig Zeit, wenn du keine Zeit hast für Gott. Übrigens, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Wer hat schon Zeit? Zeit muss man sich nehmen. Du hast keine Zeit. Du nimmst dir Zeit. Das ist eine Willensentscheidung. Und weil wir in Gnaden stehen, weil es die Güte Gottes ist, die mit uns handelt, prüfen wir uns nicht, um festzustellen, ob wir nun am Abendmahl teilnehmen können oder ob wir besser fernbleiben sollen. Das ist ein Frevel. Jesus sagt, dafür bin ich ans Kreuz gegangen, dass du jetzt sagst, nee, ich habe elende Sünde, aber ich möchte es auch nicht bereuen und eine Buße tun. Ich nehme einfach nicht teil. Das ist für Jesus ein Schlag ins Gesicht. Mach doch das bitte nicht. Und das ist ja kein großer Prozess. Du musst ja nicht zum Beichten gehen beim Adnan. Das ist ja auch wieder so eine Sache aus der Priesterkaste. Es steht übrigens im Jakobusbrief, wenn wir einander unsere Sünden bekennen, wenn ich sage, Josua, diese Woche habe ich blöd über dich gedacht, sorry, das hat irgendwie eine geistliche Wand aufgebaut, verzeih mir, ja, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Erlaub doch das nicht, dass dich was trennt von Gott und von deinem Mitmenschen. Nimm teil, aber tu Buße. Und ich sage dir gleich noch was, wenn du nicht sicher bist, ob Jesus dein Herr ist, ob du durch den Opfertod Jesu mit Gott verbunden bist, kein Problem, das kannst du sofort erledigen. Wenn du sagst, Herr, komm in mein Herz. Das ist eine Sache von der Willensentscheidung. Es geht nicht um ausformulierte Worte, um Gedichte. Es geht um eine Herzensentscheidung. Herr, wenn der Heilige Geist dich in deinem Herzen anspricht und du sagst, hey, ich möchte jetzt eine Entscheidung treffen, ich möchte mein Leben in Gottes Hände legen, in der Kraft Jesu Christi durch seinen Geist, dann mach es. Weil wenn Jesus nicht dein Herr ist, darfst du nicht teilnehmen. Darfst du nicht. Wenn Jesus nicht dein Herr ist, bitte nimm nicht teil. Aber das ist eine Sache von einer Sekunde. Du entscheidest dich, nimmst Jesus auf in dein Leben und dann nimm am Abendmahl teil und sei gesegnet. Empfange den ganzen Segen Gottes. Nein, wir prüfen uns, tun Buße, vergeben und bitten um Vergebung und dann essen, um dann zu essen und zu trinken, wie es in unserem Vers heißt. Und also esse er von dem Brote und trinke er von dem Kelch. Das ist ein symbolischer Akt, wo wir nochmal bestätigen, Jesus lebt in uns. Wir trinken sein Blut und essen sein Fleisch. Jesus lebt in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist in der Tat Gnade, Güte Gottes. So ist dieser Vers eine überaus gesegnete Ermutigung des Herrn für uns. den Platz an seinem Tisch einzunehmen. Wie schmählich wir oft auch versagt haben. Das spielt keine Rolle. Das Blut Jesu Christi reicht aus für alles. Egal, was passiert ist. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, und jetzt kommt die Ermutigung, so würden wir nicht gerichtet. Ich habe noch ein paar Folien, aber ich mache jetzt Schluss. An der Stelle möchte ich dich ermutigen, wenn du dich selbst beurteilst, wenn du dich selber richtest, dann ist das alles okay für Gott und dann bist du gesegnet, wenn du sein Brot, sein Fleisch isst und sein Blut trinkst. Lasst uns jetzt miteinander aufstehen. Können wir vielleicht ganz leise Hintergrundmusik haben, wenn das möglich wäre. Himmlischer Vater, wir haben dein Wort gehört. Heiliger Geist, danke, dass du unsere Herzen angerührt hast. Und wir bitten dich jetzt, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass du uns offenbarst, was wir bereinigen dürfen. Und so wollen wir jetzt in uns gehen, zur Ruhe kommen. Alles, was du, Heiliger Geist, uns jetzt hier mitgeteilt hast, wollen wir jetzt wirken lassen. Und wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann hast du jetzt Gelegenheit. Mach es mit ihm persönlich aus. Rede zu ihm. Er ist mitten unter uns. Er ist da. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist da. Wenn du sagst, Jesus, komm in mein Herz. Sei du der Herr. Übernimm du mein Leben, Herr. Dann macht es Jesus. Und dann bist du in dem Moment aus der Kraft des Heiligen Geistes neugeboren aus Christus. Mag jeder jetzt für sich selber sein Gewissen erforschen und eine Entscheidung für Jesus treffen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.